Kennen Sie die Binge-Eating-Störung? Oder möchten Sie gerne wissen, wie man die Binge-Eating-Störung behandelt? Dann sind Sie genau richtig beim Podcast Leben Sie neugierig von ANAD e.V. Versorgungszentrum Essstörungen aus München. Der Podcast heute steht ganz unter dem Motto die therapeutische Behandlung bei einer Binge-Eating-Störung durch unseren Kooperationspartner Therateam. Für das heutige Thema habe ich mir geballte Expertise an meine Seite geholt. Auf der einen Seite Leane Hammer. Leane Hammer ist Diplompädagogin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und auf der anderen Seite Vera Baumer. Vera Baumer ist Ernährungstherapeutin. Beide sind therapeutische oder gemeinsam sind sie therapeutische Leitung unseres Kooperationspartners Therateam. Jetzt freue ich mich erstmal, dass ich euch beide an meiner Seite habe. Vera, Leane, vielen Dank, dass ihr euch für unseren Podcast heute ein bisschen Zeit nehmt. Und dann würde ich doch gleich gerne einsteigen mit der Frage, wer oder was ist denn unser Kooperationspartner Therateam? Leane.
Ja, wie du schon sagst, das ist der Kooperationspartner von ANAD. Was wir für ANAD leisten, ist vor allem die Therapie, also die Psychotherapie, genauso wie die Ernährungstherapie, die ja jeder Patient, der bei ANAD wohnt, zusätzlich zur Sozialpädagogik bekommt, sodass wir also ein interdisziplinäres Team bilden können und von allen Seiten helfen können.
Mhm. Vera, jetzt ist ja der Austausch zwischen den pädagogischen Kollegen und euch ganz wichtig. Und deswegen wäre es mir ganz wichtig, wo ist denn der Standort von Therateam?
Also der Standort von Therateam ist identisch mit dem Standort von ANAD in München, mitten in der Innenstadt. Wir sind sogar im selben Haus beortet, kann man das so sagen?
Verortet,
genau. Genau, verortet. Und so hat es den schönen Vorteil, dass natürlich die Wege sehr kurz sind, zum einen für den Austausch, aber auch für die Bewohnerinnen, dass man zur Therapie eben auch gar nicht irgendwo anders hinfahren muss, sondern sich im selben Gebäude bewegt und das alles auf kurze Strecken zu machen ist.
Das bedeutet, dass ihr euch auch mit den Pädagoginnen oder Pädagogen von ANAD immer im Austausch seid und euch auch regelmäßig über die Bewohnerinnen unterhaltet, wie die Fortschritte sind, was zu tun und was zu machen ist.
Genau, also wir haben natürlich regelmäßige Teambesprechungen, aber durch das, dass wir eben am selben Standort sind, klappt das auch sehr gut. Auf einem kurzen Dienstweg zwischen Tür und Angel, wenn es nötig ist, sich nochmal zusätzlich auszutauschen, dass man einfach mal schnell beim anderen Kollegen vorbeischaut oder sich kurz zusammen telefoniert. Also der Austausch ist durch die Art der Räumlichkeiten und desselben Ortes total immer unkompliziert gegeben. Und immer gegeben. Immer gegeben.
Ja, genau. Das ist ja das, was es für uns so einfach macht, aber natürlich auch für die Patienten, weil die Patienten bei ANAD ja nicht nur zur Therapie sind, sondern eben auch ihren Alltag leben. Also die haben auch Schule, die gehen arbeiten, die sind im Studium und dann ist es für die natürlich auch toll, weil sich dadurch das zeitlich gut machen lässt.
Okay. Jetzt würde ich gleich gerne aufs Thema einsteigen, Binge-Eating. Also es wird ja heute ganz viel von Binge-Eating gesprochen. Wir kennen die anderen Essstörungen oder die bekannten Essstörungen wie Anorexie, wie Bulimie. Und jetzt ist die Binge-Eating im Gespräch, die Binge-Eating-Störung, die ja auch bei ANAD in Kooperation mit euch auch behandelt wird. Und jetzt an dich, Liliane, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Was ist eine Binge-Eating-Störung? Wie erkennt man's?
Ja, also zum einen denke ich, ist es wichtig, nochmal zu sehen, dass die Binge-Eating-Störung jetzt eben nicht irgendwie unter sonstige Essstörungen fällt, sondern eben eine eigenständige Diagnose kriegt, weil das natürlich auch das Störungsbild verdient. Das ist die am weitest verbreitete Essstörung in der Bevölkerung und ist bisher halt immer so ein bisschen hinten runtergefallen oder auch mit Adipositas verwechselt worden. Und ich glaube, das ist schon mal das ganz Wichtige, was man sagen muss. Jemand, der eine Binge-Eating-Störung hat, muss nicht zwangsläufig auch übergewichtig oder adipös sein. Die Binge-Eating-Störung ist, wie jede andere Essstörung, zeigt sie sich natürlich am Essverhalten. Da kann aber Vera, glaube ich, noch mehr dazu sagen. Ich finde es aber auch wichtig, dass man eben die psychischen und die Verhaltensmomente eben mit berücksichtigt, weil die Patienten sehr viel auch komorbid psychische Störungen zeigen, sei es eine Depression, sei es eine Angststörung, Persönlichkeitsstörungen, Substanzmissbrauch, also eigentlich die volle Palette, die wir so auch kennen, und eben auch einen enormen Leidensdruck haben. Und was die Patienten mit einer Binge-Eating-Störung auch gleich haben mit den anderen essgestörten Patienten, ist eben diese tiefe Sorge ums Gewicht, um den Körper. Und da leiden sie natürlich sehr. Wenn du mich jetzt fragst, wie das ausschaut, dann ist es eigentlich so, dass man eine Binge-Eating-Störung von außen erstmal gar nicht erkennt, weil die häufig eben heimlich passiert. Die Patienten essen eben große Mengen an Nahrungsmitteln, aber eben heimlich aus Scham, weil ihnen auch bewusst ist, dass das nicht normal ist. Was ausbleibt oder weitestgehend ausbleibt, sind eben so gegenregulierende Maßnahmen, wie wir sie von der Anorexie oder eben auch von der Bulimie kennen.
Also, ich kurz vielleicht noch was ergänzen darf, was sich schon auch sehr zeigt, ist, zum einen vielleicht bei den Leuten, die nicht betroffen sind, aber auch bei den Betroffenen selber oft so ein formuliertes Gefühl auch erstmal gar nicht so richtig anerkennen zu können, ich habe da ein wirkliches Essstörungsproblem oder eine große Problematik, sondern ganz lang schwingt da oft so ein Gefühl mit von, ich müsste mich da einfach nur ein bisschen besser zusammenreißen, ess doch mal einfach ein bisschen weniger, lass doch das mal noch weg und dann ist das schon alles in Ordnung. Also das, denke ich, ist auch noch mit ein wichtiger Aspekt an der Störung, den man berücksichtigen muss.
Das ganz Wichtige, was du sagst, wäre, weil so dieser Krankheitswert, der ist ja der Binge-Eating-Störung ganz lange aberkannt worden.
Genau.
Ja, also das ist, glaube ich, und das ist ja auch der Grund, warum es jetzt so präsent ist in der Politik, in Fachkreisen und eben da jetzt eigentlich den Raum kriegt, den es verdient hat. Mhm. Ja, damit den Patienten eben auch richtig geholfen werden kann und eben nicht nur, geh mal dahin zum Abnehmen oder reiß dich zusammen, wie du gesagt hast, sondern eben wirklich auch in ihrer Not die Patienten gesehen werden können.
Also gerade dieses Wort, reiß dich doch zusammen, was das Essen angeht, das wird ja oft immer in der Binge-Eating-Störung, ist es ja oft begleitend.
Ja, und vor allem sagen sich die Patienten ja auch selber. Ja.
Mhm. Ja. Oder bekommen sie in der letzten Zeit, bevor das jetzt eher präsenter wurde, auch oft von Ärzten zu hören. Das erleben wir in der Ernährungsberatung, dass dann Klienten überwiesen werden mit eben vielleicht aus der Binge-Eating-Störung heraus entstandenem Übergewicht. Die werden aber dann mit dem Auftrag, bitte Gewichtsabnahme quasi in die Richtung beraten, dann geschickt. Und wenn man dann aber eben sich mit diesem Thema auskennt und mal gezielt danach fragt und in der Beratung da ein bisschen tiefer einsteigt, dann zeigt sich da oft eben ein ganz anderes Krankheits- und Störungsbild als vermeintlich halt ein übergewichtiger Mensch, der jetzt mal ein bisschen bloß sein Essverhalten günstiger gestalten sollte.
Ja, und an der Stelle müssen wir aber auch aufpassen, weil wie gesagt, es sind nicht alle Binge-Eating-Patienten übergewichtig, sondern die können auch teilweise sogar untergewichtig sein, wenn Patienten aus der Anorexie in die Binge-Eating-Störung kippen erstmal oder eben auch im Normalgewichtsbereich.
Weil es ja auch oft so ist, dass dann Binge-Eater ja oft in der Nacht dann einen Essanfall haben und dann vielleicht auch 2 Tage wieder nicht essen, um ihr Gewicht zu regulieren. Und dann kommt wieder dieser ungesunde Essanfall. Wenn ich mir jetzt so einen Essanfall vorstelle, könnt ihr mir sagen, wie das abläuft? Was nimmt man denn da so Kalorien zu sich?
Also ich glaube, dass das klassische Symptomverhalten gibt es eben nicht bei dieser Binge-Eating-Störung. Es kann sehr individuell unterschiedlich ausschauen und da gibt es sicher Betroffene, die diesen klassischen Essanfall eben machen, vielleicht täglich oder ein paar Mal pro Woche, vielleicht eben auch abends, wenn man dann nach der Arbeit heimkommt, so was ganz normal ist, dann irgendwann am Nachmittag, frühen Abend die Selbstkontrolle auch nachlässt und dann eben ein Essanfall entsteht. Aber das Symptombild kann sich ja auf eine ganz andere Art zeigen. Es gibt so Beispiel das sogenannte Grazing. Es ist so ein über den Tag verteilt, permanentes Dahinessen, ohne dass wirklich Pausen und erkennbare Mahlzeiten zum Beispiel sich zeigen. Dann gibt es auch zwischen diesen Überessensphasen oder Essanfällen bei einigen Betroffenen schon eben so restriktivere Phasen, wo dann viele Betroffene erzählen, dann habe ich so den Anspruch, jetzt reiße ich mich mal wieder zusammen und dann mache ich morgen mal so einen ganz vernünftigen Tag und esse eher eingeschränkt, was natürlich dann wieder bedingt, dass irgendwann der nächste Heißhungerdruck sich dann ganz natürlich körperlich irgendwie auch aufbaut. Also so dieses ganz klassische Symptombild gibt es eigentlich nicht. Ganz viele Betroffene haben dann irgendwann durch dieses Essanfälle, sich einschränken, permanent dahin essen, löst sich irgendwann so eine Mahlzeitenstruktur bei einigen auch auf, dass die gar nicht mehr vielleicht mit einem Frühstück in den Tag starten, irgendwann gibt es ein Mittagessen und irgendwann ein abgegrenztes Abendessen, sondern viel verschwimmt dann oft auch so in so ein, ja, ich fange halt irgendwann das Essen an und dann stoppt es aber auch nicht wirklich und abends kumuliert es dann vielleicht in einem wirklichen Essanfall. Also es zeigt sich auf eine sehr vielfältige Art.
Genau, und ich glaube, was du jetzt gesagt hast, wäre, ist ja auch dieser Kontrollverlust. Und das ist, glaube ich, das, was den Essanfall so kennzeichnet, dieses Loss-of-Control-Gefühl, worunter die Patienten ja auch am meisten leiden. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu gucken, aber das ist eben das, was es so unterschiedlich macht, wie ist die Binge-Eating-Störung entstanden und was erhält sie aufrecht? Weil gerade wenn es um Emotionsregulation durch Essen geht, dann ist es was anderes, wie wenn der Wunsch abzunehmen mehr im Vordergrund steht. Und wir kennen ja auch bei den Binge-Eating-Störungen, wenn man so auf die Genese guckt, also wie ist die entstanden, dann gibt es auch diese zwei Typen, also die zuerst dieses Binge-Verhalten gezeigt haben und die zuerst Diät gehalten haben und dann in die Binge-Eating-Störung gerutscht sind. Und da ist es halt wichtig, und das ist, glaube ich, das, was wir auch bei anderen machen, eben wieder individuell zu gucken, was braucht der Patient, wo kommt er her, was ist jetzt für den tatsächlich sein Störungsmodell, um dann eben auch adäquat darauf eingehen zu können.
Ich würde aber jetzt gerne nochmal auch ein bisschen auf diese Essanfälle zurückgehen. Ich habe mal mit einer Klientin gesprochen, die hat gesagt, dass sie bei so einem Essanfall, den sie dann in der Nacht oft hat, tausende von Kalorien in sich reinstopft, muss man sagen. Könnt ihr das bestätigen? Kann das so ein Essanfall so sein?
Also es kann solche Essanfälle geben. Ich möchte aber wirklich auch nochmal betonen, es muss nicht immer so sein. Also dieses vielleicht Bild, das sich jemand vorstellt, der noch nicht mit Betroffenen gesprochen hat oder da das erste Mal jetzt überhaupt zu dem Thema Binge-Eating was hört, würde ich nicht unbedingt so unterstreichen und zeichnen, dass das so dieses total enthemmte, ich fress mich dann nachts abartig voll und habe dann da 10.000, 15.000 Kalorien zu mir genommen. Das kann es geben, aber oft läuft es auch eben in einer milderen Form ab oder so ein Kontrollverlust kann sich ja zeigen, so über diesen Tag, was auch viele berichten in den Beratungen. In der Arbeit steht irgendwo ein Korb mit Süßigkeiten rum oder jemand bringt einen Kuchen mit oder dass da auch so eine Art Kontrollverlust erlebt wird von ich muss da immer wieder hingehen oder wenn ich auf dem Weg zur Toilette bin oder ich hole mir einen Kaffee, dann lange ich da wieder rein oder ich kann dann nicht mit einem Stück Kuchen wie alle anderen Kollegen am Nachmittag zurechtkommen, sondern ich hole mir noch mal eins und noch mehr mal eins. Auch das ist ja eine Art Kontrollverlust, zu sagen, ich kann einfach nicht für mich willentlich sagen, jetzt hatte ich Nachmittag ein Stück Kuchen und meine nächste Mahlzeit ist jetzt dann das Abendessen, wenn ich irgendwann daheim bin. Also es ist nicht immer dieser klassische, nur wenn ich
diese total, Essattacke,
diese Essattacke geheim nachts, keiner kriegt es mit, das gibt's ja. Aber oft zeigt sich das auch in einem bisschen verschleierteren Bild, das vielleicht gar nicht so krass in Anführungszeichen daherkommt und für die Betroffenen aber trotzdem sich schon so anfühlt von ich habe mein Essverhalten eigentlich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle.
Und das ist ja der eigentliche Punkt. Ja, also es geht nicht darum, dass eine Essattacke ein bestimmtes Ausmaß annehmen muss, um zu sagen, ich habe eine Binge-Eating-Störung, sondern es geht einfach darum, wie geht es mir damit, wie erlebe ich das und was macht es mit mir?
Aber das macht es doch auch so schwierig, es dann zu erkennen. Also jetzt stelle ich mir vor, als Eltern, wie schwer ist es zu erkennen, dass mein Kind eine Binge-Eating-Störung hat? Gibt es irgendwelche Signale, auf die ich aufmerksam werde oder die ich erkenne, wo ich mal sage, da schaue ich mal hin, da suche ich mir vielleicht mal Hilfe, führe auch mal ein Gespräch?
Also ich denke, was auf jeden Fall, wenn jetzt noch die Situation so ist, dass ein Kind oder eine Tochter oder ein Sohn noch zu Hause lebt und ein gemeinsamer Haushalt auch eben besteht mit einem gemeinsamen Einkauf, vielleicht einer Vorratskammer, einer Speisekammer, die da ist, wenn eben vielleicht eben auffällt, da kommen Lebensmittel in einem Ausmaß weg, die jetzt so vielleicht gar nicht eingeplant waren. Ich hatte zuletzt jetzt mal in Beratung ein Fall, wo zuerst die Mutter sich gemeldet hat und gesagt, ich muss mal das jetzt irgendwo platzieren und ansprechen. Ich habe das Gefühl, meine Tochter isst eigentlich nur noch. Wie gehe ich denn das an? Und wir kaufen ein und wir kaufen wieder ein und wir kaufen wieder ein. Und die Geschwister kriegen vielleicht von den Süßigkeiten, die da sind, gar nichts mehr ab, weil das eine Kind den ganzen Tag irgendwie bloß so am Essen ist, ohne dass das jetzt in einer großartigen, ganz krassen nächtlichen Attacke stattfindet. Aber ich hole mir noch mal was, ich hole mir noch mal was. Und das fällt dann irgendwann natürlich auf. Oder wenn dann eben so ein Verhalten von mit einem Betroffenen, der hat jetzt vielleicht über den Nachmittag gegessen, nimmt aber dann nimmer am gemeinsamen Abendessen teil, weil dann vielleicht eher der Impuls kommt, jetzt noch was zu essen mit den anderen, wird dann doch irgendwie zu viel oder problematisch. Also wenn mit dem Kind noch im gemeinsamen Haushalt gelebt wird und man ist jetzt, glaube ich, nicht total ignorant, dann zeigt sich irgendwann, dass was nicht stimmt.
Wobei ich da jetzt auch wieder so ein bisschen reingrätschen muss, weil da sind wir wieder an dem Symptom Essen. Und ich glaube, das ist bei Essstörungen grundsätzlich so, dass es schwer zu erkennen ist. Es ist bei der Bulimie ja nicht anders. Genauso wie es bei der Anorexie am Anfang ja auch noch toll ist und man sagt, Mensch, toll, jetzt hast du abgenommen ein bisschen. Also da denkt noch keiner an der Anorexie. Ich glaube, wichtig ist immer zu gucken, wie geht's meinem Kind, meinem Partner, oder verändert sich der irgendwie? Mhm. Ja, also man erkennt Essstörungen halt leider grundsätzlich zu spät, muss man sagen. Mhm. Oder häufig. Ja, und dann ist immer so dieses, das Essen ist ja nur das Symptom, das sich da irgendwann zeigt. Ja. Mhm. Aber ernst nehmen, wahrnehmen, verändert sich da was? Zieht sich derjenige mehr zurück? Ist es nicht mehr die Person, die ich kenne? Das sind so Anzeichen, wo man sagen kann, du, wie geht's dir? Gibt es irgendwas, da muss noch gar nicht das Essen im Vordergrund stehen, sondern einfach sich trauen anzusprechen, wenn einem was auffällt, egal was, ob das Essen ist eben oder ob das ein sozialer Rückzug oder einfach
gereizt sein. Was auch immer, einfach mal zu fragen, was ist denn los mit dir?
Also einfach Antennen haben, vor allen Dingen fürs Kind, es verändert sich was, was natürlich oft in der Pubertät schwierig wird, weil in der Pubertät verändert sich ganz, ganz viel, dass man da ein Gefühl für bekommt. Aber ich glaube, euer Signal ist, egal wenn ich das Gefühl habe, sich Hilfe zu holen. Einfach zu fragen, was kann ich machen?
Ja, genau, also ich nicke jetzt die ganze Zeit. Ja, also ich glaube, das ist wichtig und lieber habe ich einmal zu viel gefragt, wie einmal zu wenig.
Okay. Jetzt würde ich ganz gerne mit euch noch besprechen, wie denn die therapeutische, also ernährungstherapeutische und psychotherapeutische Behandlung bei den ANAD-Klientinnen ausschaut. Was leistet ihr, was macht ihr, was ist eure Aufgabe?
Soll ich anfangen? Mach
ja. Psychotherapie anfangen.
Dann fangen wir mit der Psychotherapie an. Also wir bieten den Patienten mindestens eine Einzelsitzung pro Woche an und eine Gruppe, in der verschiedene
Themen... Wir sind jetzt bei der Psychotherapie,
ja. Ganz genau. Und eben eine Gruppe, wo sich im Wechsel immer wieder Themen rausbilden, die wir bearbeiten, sei es die Körperzufriedenheit, sei es Problemlösestrategien, soziale Kompetenzen oder... Genau, also wo eben die Grundthemen, die in der Essstörung eine Rolle spielen, in der Gruppe angesprochen werden und aber eben jede Patientin auch im Einzel ihre eigene Geschichte aufarbeiten kann.
Also ganz individuell.
Ganz individuell, genau.
Okay. Und wenn in den Gruppengesprächen, also Gruppentherapie, ist da dann nur die Binge-Eating-Störung oder sprechen wir dann auch, weil wir haben ja auch Klientinnen mit Anorexie oder mit Bulimie, sind die dann gemeinsam?
Die sind gemeinsam, weil die Themen gemeinsam sind. Mhm. Also ich denke, das ist immer ganz, ganz wichtig auch zu sehen, das ist auch immer die Frage, wie gehen die Patienten untereinander um, weil ja das Esssymptom sich anders darstellt, aber die Hintergrundsymptomatik, die Entstehung ist eine sehr, sehr ähnliche. Mhm. Und darum haben wir das auch so, machen wir das so und wir erleben, dass die Patienten sehr viel voneinander profitieren, sehr unterstützend sind. Und die wohnen ja auch zusammen in den WGs.
Also ihr habt nicht die Wahrnehmung, dass es Ausgrenzung gibt.
Nein.
Dass eine Anorektische sagt, oh, wir wohnen hier mit einer Binge-Eaterin zusammen oder so. Sondern eher, dass es ein Verbund wird.
Ja.
Wir alle haben eine Essstörung. Und ja, wir müssen daran arbeiten.
Genau, also das ist unsere Erfahrung.
Okay. Ja. Weil man auch ergänzend sagen kann, viele der betroffenen essgestörten Menschen kennen ja auch verschiedene Essstörungsphasen. Also ja, so wie vielleicht jemand mit einer Binge-Eating-Störung restriktive, eingeschränkte Essenszeiten oder Phasen für sich kennt, kennen aber auch anorektische Patienten Momente von Kontrollverlust oder vielleicht einen vermeintlichen kleinen Essanfall. Also so, so sehr, sehr unterschiedlich, dass man das gegenseitig gar nicht nachvollziehen kann, ist das oft auch nicht.
Ja, ja, und die Essstörungen gehen ineinander über auch, muss
ja,
man sagen.
Also es gibt, ja, es gibt Patientinnen oder Klientinnen, die eine Anorexie haben, dann in die Binge-Eating oder gerade umgekehrt, sowas kommt vor. Aber ihr habt jetzt nicht das Gefühl, dass diese im Zusammenleben in einer Wohngruppe haben auch gemeinsam Therapie, dass es so etwas wie eine Ansteckung gibt. Also sprich, dass eine Binge-Eaterin eine anorektische, dass also Verhaltensmuster etc. übernommen werden.
Nee, also das Gefühl haben wir nicht, sage ich jetzt auch, oder ist bei dir ja
würde
genauso.
Ich so ergänzen.
Genau, und ja, ich glaube, was ja auch wichtig ist und was die Patienten auch lernen müssen, ist das eigene Essverhalten von dem der anderen abzugrenzen. Und da bietet sich dann natürlich auch ein Handlungsfeld, das viele Möglichkeiten bietet.
Mhm. Okay, jetzt wäre du noch zum ernährungstherapeutischen
genau.
Ansatz.
Genau, also in der Ernährungstherapie ist es, sage ich mal, vom Rahmen her, genauso wie in der Psychotherapie. Auch wir arbeiten mit Einzelberatungsgesprächen, auch wir arbeiten mit Gruppenangeboten und wir arbeiten auch mit einem praktischen Angebot, weil ich immer sage, Essen neu erlernen kann man nicht nur übers Reden tun, sondern muss man auch praktisch üben,
ja,
und wieder rangehen an das Thema. Wenn jemand jetzt bei Anna einzieht und eben mit der Therapie startet, auch in der Ernährungstherapie, dann machen wir es immer so, dass wir am Anfang in den Einzelberatungen erstmal eine ganz gründliche Bestandsaufnahme machen. Also sprich uns anschauen, welche Geschichte bezüglich Essen bringt denn jemand mit. Das macht man in einer sogenannten Ernährungsanamnese. Das geht dann schon los, dass man mal hinschaut, was hat denn jemand in der Familie oder in der Kindheit bezüglich Essen auch gelernt. Wie war so der Verlauf über die Jahre und bis zu dem Tag, dass jetzt die Klientin, Patientin bei uns sitzt und sagt, ja, jetzt bin ich hier und wir starten jetzt eine Ernährungstherapie, dann ist es ganz wichtig, dass man sich natürlich das Essverhalten erstmal gründlich anschaut mit einem Essprotokoll, was wir dann auch mit einem Programm auswerten, wo man dann auch schauen kann, wie steht es denn mit der Energieversorgung, mit den Nährstoffen, die zugeführt werden, mit dem Verhältnis dazu. Weil das muss man wissen, ist bei der Binge-Eating-Störung auch was wichtig ist, dass in den Essanfällen, gerade unter Stressbedingungen, auch oft eine körperliche Versorgungsseite mit reinspielt, wenn zum Beispiel sich zu Kohlenhydrat ernährt wird, kann das Essanfälle eben fördern.
Mhm.
Und dann ist es wichtig, mit den Betroffenen zusammen eben auch zu besprechen, wo sind denn deine individuellen Ziele? Was möchtest du wirklich im Essen verändern? Wo möchtest du hinkommen? Weil es ja nicht darum geht, dass jetzt am Schluss jeder mit demselben Essverhalten die Therapie verlässt oder die Betroffenen dann am Schluss das tun, was ich jetzt als Ernährungstherapeutin vielleicht ganz toll finden würde, sondern eben wirklich da zu unterstützen, wo die Betroffenen selber sagen, da habe ich einen Leidensdruck, so möchte ich und kann ich nicht weitermachen mit dem Essen, das möchte ich gerne für mich irgendwann anders gestalten können.
Wir haben vorhin, hast du auch kurz die Tages- oder die Mahlzeitenstruktur erwähnt, das ist ja ganz wichtig, dass es sowas wie Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, Portionsgrößen,
ja,
was ist eine normale Portion für mich, also für meine Größe, und solche Dinge werden wieder erlernt. Wie koche ich?
Auch, genau. Wie gehe ich mit Lebensmitteln um? Wie gestalte ich das letztlich alles so, dass es für mich ein bedarfsgerechtes, ein bedürfnisgerechtes, ein ausgewogenes, ein regelmäßiges Essen ohne Symptome, ohne Angst ergibt. Aber wie das dann individuell letztlich ausschaut, der eine isst vielleicht gerne lieber dreimal am Tag, ein anderer sagt, nee, ich möchte nachmittags auf jeden Fall irgendwie schon noch was essen können, dann können das auch 4 oder 5 Mahlzeiten sein, ob das zweimal am Tag warm ist oder dass auch jemand sagt, durch meinen Alltag, ich koche mir vielleicht auch bloß 4-mal in der Woche was und mache 3 Tagen irgendwie mittags auch eine Brotzeit. Da ist alles in Ordnung. Es muss sich einfach für den Betroffenen so anfühlen, dass er sagt, das ist gut für mich, ich fühle mich da entstresst, ich habe keinen Leidensdruck, ich habe keine Symptome mehr. Und
auch keine soziale Ausgrenzung. Also
genau,
das ist ja auch oft so.
Das würde ich unter dem Leidensdruck auch letztlich mit subsumieren, weil wenn jemand jetzt sagt, ich habe so ein Essverhalten, dass ich mich auf keiner Geburtstagsfeier mehr irgendwie zurechtfinden kann. Oder meine Clique geht jeden Freitagabend in die Pizzeria. Aber ich kriege da Donnerstagnachmittag schon die ersten Stressgefühle und muss dann am Freitag irgendwie schon einsparen, dass ich abends dabei sein kann und fühle mich dann trotzdem nicht gut. Also alles das betrachten wir auch in der Ernährungstherapie.
Was ich auch noch wichtig finde, wäre, weil du jetzt gerade vom Ziel gesprochen hast, es geht ja auch nicht darum, jetzt hier mit dem Ziel anzukommen, ich nehme 10 Kilo ab. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass es wirklich darum geht, die psychosozialen Probleme zu lösen, den Leidensdruck zu verringern und dann zu gucken, wo geht's hin.
Genau, und oft muss man sagen, ist es so, dass sich unter der Normalisierung oder eben unter einem symptomfreieren Essverhalten eine Gewichtsabnahme automatisch mit ergibt. Das ist dann, sage ich immer, ein schöner Nebeneffekt, den ich jeder Betroffenen auch gönne. Aber unter dem großen Ziel jetzt erstmal abnehmen, kann eine Ernährungstherapie bei Binge-Eating-Störung auch nicht funktionieren. Weil um gezielt abzunehmen, muss ich gezielt auch was tun. Ich schränke mich beim Essen in irgendeiner Form ein, ich muss mich mehr bewegen, ich muss wirklich meinen Lebensalltag auch unter das Motto Gewichts abnehmen stellen. Genau. Und das beißt sich dann oft mit dem Thema, schau mal drauf, was du brauchst, ess von allem, ess ausgewogen, ess genug, um die Essanfälle auf Dauer auch in den Griff zu kriegen. Und das macht dann oft schon wieder so einen Stress auch für den Betroffenen. Einerseits soll ich doch was spüren lernen und mal schauen, wie sind meine Bedürfnisse und die auch berücksichtigen. Und andererseits wäre es aber jetzt gut, schränk dich ein, mach Sport, ess bitte eher einen Hüttenkäse mit Gemüse als irgendwie ein Käsebrot mit Butter und Emmentaler. Und dann ist man schon wieder in dem Thema drinnen, ich habe jetzt nicht das gegessen, was ich wollte. Es bleibt so ein Gefühl von, ich brauche vielleicht noch was. Ja. Und schon geht es dann oft beim Essen wieder weiter. Also das beißt sich. Wie gesagt, wenn Gewichtsabnahme unter der Normalisierung vom Essverhalten stattfindet, super schön und gut, aber das sollte nie das oberste und erste Ziel sein.
Ja, und ich finde es vor allem deswegen wichtig, weil die Patienten ja, also man muss ja diesem Loss-of-Control-Gefühl ein Selbsteffizienz-Erleben entgegensetzen. Genau. Und wenn ich das mit dem Gewicht wieder verknüpfe, dann mache ich ja irgendwo nehme ich dann schon die Enttäuschung vorweg. Ja, und es geht einfach erstmal darum, wenn jemand es schafft, dreimal am Tag die Mahlzeiten hinzukriegen.
Also auch wirklich wieder zu stoppen.
Auch wieder zu stoppen, die auch wieder erlebt, ich kann mich wieder mit Freunden treffen und das als Ziel formuliert. Ja, dann erlebt er sich natürlich schneller effizient, wie wenn er sagt, ich will 10 Kilo abnehmen und es funktioniert nicht.
Und das ist ja das Spannende in der Zusammenarbeit zwischen Anat und Terra-Team, dieses multidisziplinäre Team aus Pädagogik, aus Ernährungstherapie und Psychotherapie.
Genau. Und ich würde den Patienten in das Team mit reinnehmen, weil der
Patient natürlich
ist der Experte für sich selber.
Der ist der Experte für sich selber.
Also es ist immer wichtig zu gucken, was will der Patient.
Ja.
Man kann noch so viel wollen, wenn der nicht will, funktioniert es nicht.
Jetzt würde ich aber doch noch gerne wissen, auch wie eure Erfahrungen jetzt auch in der Kooperation mit Anat sind, was ihr da für ein Gefühl habt, wie das läuft, wie das für die Patienten läuft. Könnt ihr da so ein bisschen einfach aus eurem eigenen Empfinden auch was dazu sagen?
Also wenn man davon jetzt mal von den Tatsachen ausgeht, dass Anna seit über 30 Jahren besteht, dass sich die Wohngruppen nach und nach erweitert, aufgebaut haben und Terra-Team da von Anfang an auch mit involviert war, muss man sagen, ja, es läuft gut, es hat sich bewährt, weil sonst, glaube ich, wäre nie so eine lange Zusammenarbeit entstanden. Natürlich schauen wir regelmäßig auch, was muss man vielleicht verändern, was muss man anpassen, wie sind die Gegebenheiten, aber grundsätzlich dieses multidisziplinäre Arbeiten, dieses Arbeiten mit den drei Fachbereichen, dieses Modell, die Therapie ganz nah an und in der Wohngruppe mit dabei zu haben, ist auf jeden Fall was sich über die Jahre als ein Erfolgsmodell bewährt hat. Also von daher...
Bist du zufrieden?
Bin ich zufrieden, ja. Ich glaube alle anderen.
Ja, ich glaube, die jetzt hier sitzen, sind ja schon sehr lange auch zusammen. Also ich glaube, dass das ja auch schon mal ein gutes Signal ist, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sehr, sehr lange bei uns sind.
Ja, und ich glaube, das, was jetzt wäre, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Oder was ich halt auch erlebe, ich arbeite ja auch ambulant und du arbeitest ja auch als ambulante Ernährungstherapeutin. Da ist es immer gut, wenn ich als ambulanter Psychotherapeut einen Ernährungstherapeuten mit im Boot habe und wenn es gut ist, sogar tatsächlich auch noch einen Sozialpädagogen, der zu Hause bei den Eltern noch mit unterstützen kann. Und ich glaube, genauso geht es dir ja auch, wenn du jemanden nur in ambulanter Ernährungstherapie hast, dann ist das Thema, wollen sie nicht vielleicht auch was für ihre Psyche tun?
Schnell da.
Schnell da. Ja, also so, dass wir bei anderthalb einfach was abbilden, was eigentlich in der Essstörungsbehandlung so sein sollte. Das ist eigentlich das Ziel oder so der Wunsch, den man immer versucht zu realisieren.
Also ich denke, was ganz wichtig ist, dass man, glaube ich, wenn man sagt, ich arbeite in meinem Fachbereich gut und fundiert und erfahren, es eine Selbstverständlichkeit irgendwann im Therapie- oder Beratungsverlauf wird zu sagen, jetzt brauche ich jemanden, wo ich verweisen kann und sagen, nehmen bitte dieses Thema mit in die Psychotherapie. Genau. Da stoßen wir in der Ernährungstherapie
an
eine Grenze. Mhm. Auch wenn ich jetzt für mich sagen traue, ja, ich habe lange Erfahrung und ich kann sicher einiges da mit abdecken. Mhm. Will ich aber auch gar nicht, weil es gibt ja, eben die anderen Fachleute und es bleibt dadurch auch viel mehr Platz und Raum, sich um die wesentlichen Dinge beim Essen zum Beispiel zu kümmern, als eben zu merken, ich habe eine Klientin im Ambulanten, die schwimmt in so vielen Bereichen und es wären irgendwie 20 Baustellen zu bearbeiten und dann braucht es die anderen Fachgruppen.
Ja. Genauso wie es auch den Arzt noch dazu braucht. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen und wir haben ja auch das Glück bei Anna, dass wir Ärzte haben, die ins Haus kommen beziehungsweise mit Praxen eng zusammenarbeiten und gerade bei Essstörungen, auch bei Binge-Eating-Störungen, wo ja auch komorbid somatische Erkrankungen wie Diabetes eine Rolle spielen kann
Stoffwechselstörungen
und so weiter.
Und das muss man natürlich bei der Binge-Eating-Störung oder bei allen Essstörungen muss das ja auch ärztlich abgeklärt werden.
Auf jeden Fall.
Dass man weiß und
regelmäßig. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil sich durch veränderte Symptomatik ja eine veränderte körperliche Situation immer wieder ergeben kann.
Genau, da ist halt auch wichtig, dass ein Arzt sich mit Essstörungen auskennt. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, die Erfahrung, die wir mit den Ärzten haben oder auch die Ärzte mit uns, eine ganz wichtige.
Mhm. Okay. Meine Tochter oder meinen Sohn, wie kann ich euch denn kontaktieren?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man zum Beispiel über Anna, das ist alles zu finden über die Homepage oder ist auch telefonisch möglich, da ein Beratungsteam kontaktieren, die mal sehr allgemein auch mit einem über die Situation sprechen können, ohne dass man da jetzt schon mal gleich in eine, ich muss mich zu einer Therapiesituation verpflichten, in so eine Situation kommt, weil oft geht es ja erstmal wirklich um so ein allgemeines Sortieren,
checken,
wie ist denn gerade die Sachlage jetzt überhaupt.
Ja, ja.
Und wenn man aber schon einen Schritt weiter eben ist, dass man sagt, nee, ich weiß jetzt schon, ich brauche Unterstützung, ganz konkret zum Beispiel beim Essen, ich möchte eine Ernährungsberatung, eine Ernährungstherapie beginnen oder vielleicht auch nur einmalig mir da einen Termin holen, dann kann man das entweder telefonisch über Therateam machen oder auch auf der Homepage gleich Ernährungsberatungstermine buchen. Und das wäre dann über www.therateam.info alles zu finden und dann
kann ich auch noch mal im Abspann dann sagen oder auch im Footer unten schreiben, damit man den Kontakt zu euch auch direkt finden kann.
Genau.
Ja. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr vielleicht noch sagen möchtet? Also wir werden sicher noch weitere Podcasts zu diesem Thema machen, vielleicht dann auch in ein Thema noch ein bisschen tiefer gehen. Wir haben ja auch noch andere Essstörungen. Es geht ja dann auch über die Ernährungsberatung oder vielleicht auch Psychotherapie mal ganz allgemein. Also das wird ja nicht unser letzter Podcast sein, den wir machen. Aber jetzt zu dem Thema Binge Eating. Habt ihr noch irgendwas, was euch so auf dem Herzen brennt?
Also vielleicht jetzt nicht speziell zum Binge-Eating, aber wenn wir jetzt gerade bei der Ernährungsberatung waren, würde ich gerne noch ergänzen, dass jetzt auch niemand Hemmungen haben muss, kann ich mir das leisten oder nicht. Das wird von den Krankenkassen bezuschusst. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Info, um diesen ersten Schritt vielleicht auch zu wagen und zu sagen, ich melde mich da jetzt mal, das ist nicht mit Riesenkosten verbunden.
Genau. Liane sagt nein.
Nichts
hinzuzufügen. Okay.
Nee, ich fand es jetzt spannend, wie viel wir tatsächlich.
Ja, ich glaube, wir könnten auch noch ein bisschen weiter, aber jetzt machen wir mal hier einen Schluss. Dann möchte ich mich bei dir, Vera, und bei dir, Liane, ganz herzlich bedanken.
Gerne.
Wir haben das wieder super gemacht, für das, dass wir ja immer noch so ein bisschen in der Testphase sind. und freue mich fürs nächste Zusammensein oder aufs nächste Zusammensein.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Sie hörten den Podcast Leben Sie neugierig von Anhalt e.V. aus München. Sie haben Fragen oder Anregungen für uns? Wir sind für Sie erreichbar unter der E-Mail podcast@anhalt.de. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören.